Ein Transportbehältnis für Kleidung, Akten oder andere Gegenstände ist ein Koffer laut einem Wörterbuch. Doch dieser hellbraune Lederkoffer ist ganz anders. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Koffer, ist noch nicht mal sonderlich groß, ist rechteckig, hellbraun mit einem Tragegriff und einer Schnalle in der Mitte. Rechts und links vom Griff befinden sich goldfarbene Scharniere, wie man sie von Aktenkoffern kennt. Was ihn besonders macht, ist die Reise, die er angetreten hatte und die Geschichten, die er zu erzählen hätte. Dieser Koffer würde eine Geschichte von Tränen und Trennungen, Hoffnungen und Wünschen erzählen, wenn er zu Wort käme. Er ist der typische Almanje-Koffer, Deutschländer-Koffer, wie Gastarbeiter und ihre Familien in der Türkei genannt werden. Die Reise nach Deutschland war wahrscheinlich in vielen Familien der Grund, dass man sich den ersten Koffer kaufte. Ein Koffer löst sehr unterschiedliche Gefühle im Betrachter aus. Bei manchen ist es Fernweh, bei anderen Heimweh. Bei manchen Erschöpfung, weil sie nicht wissen, ob es nun Heim oder Fernweh ist. Als mein Großvater und viele andere damals aufbrachen, um den deutschen Traum zu leben, wussten sie nicht, wie viele Generationen dies beschäftigen würde. Sie wollten ja nur 1-2 Jahre arbeiten und etwas Geld sparen, um ihren Familien ein besseres Leben bieten zu können. Auch Fede Dunyazar wusste nicht, welche weitreichenden Folgen ein Besuch 1964 in seinem dörflichen Hause haben würde. Er war damals 22 Jahre alt und hatte gerade seinen Wehrdienst geleistet, als einige Beamten an diesem Abend zu Gast waren. Sie fragten ihn, was er denn nun vorhabe, nach seinem Wehrdienst. Es war Zeit, sein Leben endgültig zu bestimmen. Da Fede Dunyazar noch keine Pläne hatte, kam ihm dieses Arbeitsangebot aus Deutschland gerade recht. Mit Hilfe dieser Beamten bewarb er sich. Eine Woche später bekam er eine Nummer auf seinen Personalausweis gestanzt. Und nun stand er offiziell auf der Warteliste. 5 Jahre dauerte das Warten. Während des Wirtschaftswunders herrschte großer Arbeitermangel in Deutschland. Die Gastarbeiter aus Italien, Spanien und Griechenland konnten diesen Bedarf nicht decken und der Mauerbau stoppte den Strom der Arbeitnehmer aus dem Osten. Folglich meldeten 1961 die Arbeitsämter der BRD zum ersten Mal mehr offene Stellen als Arbeitslose. Somit wurde 1961 auch mit der Türkei ein Anwerbeabkommen vereinbart. Anders als die deutsche Wirtschaft war die Türkei in diesen Jahren durch hohe Inflation, Verschärfung der Einkommensunterschiede, Landflucht und einen Militärputsch geprägt. So kam es, dass 1969 Herr Yazar, wie viele andere auch, seine Koffer packte, um in eine vielversprechende Zukunft aufzubrechen. Mit 27 Jahren ließ er Frau und Kind zurück und machte sich auf den Weg nach Istanbul. Er hatte nicht viel dabei in seinem Koffer, nur ein paar Kleidungsstücke.
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht mal in Artvin, unserer Kreisstadt, gewesen.
Es war wie ein Abenteuer, in das sich viele junge Männer und Frauen damals stürzten. Almanya, dieser Name war so präsent in der Türkei und sagte trotzdem nicht viel aus. Dennoch war es ein ganz besonderes Erlebnis.
Ich hatte nur eine Krawatte. Die hatte ich damals zum ersten Mal getragen, als ich mich auf den Weg machte. Ich habe noch das Bild im Kopf, wie diese Krawatte im eisigen Wind und Schneeregen hin und her wehte, als ich mich durch den Schlamm kämpfte. Im Frühjahr ist es bei uns noch verschneit.
In seiner Heimat kannte Yazar sich gut aus, aber über Deutschland wusste er zu dieser Zeit nichts. Der Weg nach Deutschland führte über Istanbul. Gastarbeiter aus der ganzen Türkei wurden in Istanbul gesammelt und einer intensiven Gesundheitsüberprüfung unterzogen. Zum einen sollten sie keine Krankheiten nach Deutschland bringen und zum anderen wurden Gastarbeiter meistens dort eingesetzt, wo harte körperliche Arbeit gefordert war.
Am 22. Tag haben sie uns unsere Reisepapiere in die Hand gedrückt und wir wurden am Sikirce-Bahnhof in den Zug Richtung Deutschland gesetzt.
Der Sikirce-Bahnhof war schon lange vor den 70er Jahren Zeuge europäischer Migration, wenn auch in etwas anderer Form. Sikirce war die Endstation des Orient-Expresses. Wer hätte damals gedacht, dass von diesem Bahnhof aus, der von einem preußischen Architekten entworfen wurde, eines Tages junge Menschen eine Reise antreten würden, die das Gesellschaftsbild Deutschlands so stark verändern würde? Allzu gut kennt man die Szene aus türkischen Filmen, in denen der Mann im Zug sitzt und seiner Familie zuwinkt, während diese allmählich im Lokomotivdampf verschwinden. Die Gastarbeiter wurden in Sonderzügen nach Deutschland gefahren. Die Fahrt in das neue Leben dauerte 2 Tage. Die Fahrgäste des Zuges mit Feridun Yazar wurden am Münchner Hauptbahnhof empfangen.
Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir München Hauptbahnhof.
München geht doch. München, da bizi Bodrum'a indirdiler, Bodrum kata. Büyük bir yer. Orada şey gibi koyunu keçiden saçar gibi saçıyorlar.
Wir wurden aussortiert nach Zielorten. Wir waren 2, die einer Fabrik namens Dr. Schupp in Freudenstadt zugeteilt wurden. Man hat uns unsere Fahrkarten gegeben und gezeigt, von welchem Gleis aus unser Zug abfährt. Wir haben als erstes auf einer Landkarte nach der Stadt gesucht, der wir zugeteilt wurden. Wir konnten die Stadt aber nicht finden. Wir haben auf der Karte nämlich nicht nach Freudenstadt, sondern nach Dr. Schupp gesucht.
Angekommen in einem fremden Land saßen er und sein Begleiter wieder in einem Zug, diesmal in Richtung Freudenstadt. Diese Fahrt war vergleichsweise kürzer, aber sie sorgte für einiges Unbehagen, denn sie wussten nicht genau, welche Haltestelle nun die war, an der sie umsteigen mussten.
Wir standen an jeder Haltestelle auf.
Das war der Anlass für die erste Kontaktaufnahme mit einem Deutschen. Ein Geschäftsmann im Anzug bemerkte, dass sie hier fremd waren und erklärte sich bereit, ihnen zu helfen. Er sagte ihnen Bescheid, wann sie aussteigen mussten. Angekommen in Freudenstadt standen die beiden jungen Männer mit all ihrem Hab und Gut in einem Koffer am Bahnhof. Dort wurden sie von einem türkischen Vorarbeiter empfangen, der früher nach Deutschland gekommen war und etwas Deutsch konnte.
Er hieß Muharrem Öztürk. Es war ein kleiner, dunkler Mann im T-Shirt.
Die Details, an die er sich erinnert, zeigen, welche tiefgreifende Bedeutung diese Erfahrung für ihn hat. Nach einer Fahrt durch verschiedene Dörfer kamen sie an der Fabrik an und wurden in einem Arbeiterwohnheim direkt daneben untergebracht. Sie bekamen Bettwäsche und einen Vorschuss von 100 Mark. In diesen Jahren mussten Firmen, die ausländische Mitarbeiter anwerben ließen, für deren Unterkunft sorgen. So kam es, dass Yazar, wie viele andere Gastarbeiter auch, sich ein Zimmer mit 3 weiteren Männern teilte. Mit Hilfe eines mittlerweile 2-sprachigen Gastarbeiters lehrte ihm ein Meister die Arbeit. Die Firma stellte mit einem Extraktionsverfahren erste Pflegeprodukte aus Fichtennadeln her. Durch den Einsatz von Wasserdampf wurde aus Fichtennadeln Flüssigkeit gewonnen, die weiterverarbeitet wurde. Der Arbeitsplatz war deswegen sehr warm. Nach kurzer Zeit wurde Herr Yazar zum Vorarbeiter. 400 Mark verdiente er im Monat. 20 kostete die Miete und 50 Mark reichten ihm für Lebensmittel aus. Die Arbeit war zwar anstrengend, aber er war zufrieden.
Unser Chef war ein guter Mann. Er war der Sohn von Dr. Schupp, dem Firmengründer. Er konnte Türkisch sprechen, weil er vorher einige Jahre in der Türkei gelebt hatte. Manchmal sind wir am Wochenende zu ihm nach Hause gegangen, um bei der Gartenarbeit zu helfen.
Seine Zufriedenheit dauerte aber nicht lange. Yazar wurde einer anderen Abteilung der Firma zugeteilt und verdiente nun weniger. Also verlangte er eine Lohnerhöhung. Eine Lohnerhöhung kam seitens der Chefetage nicht in Frage, weshalb er kündigte. Ganz unproblematisch war eine Kündigung zu dieser Zeit jedoch nicht, da die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung an die Firmen gebunden war. Muharrem Usta, der Vorarbeiter, der sie einst in Freudenstadt empfangen hatte, schrieb ihnen, dass es da, wo er jetzt sei, Arbeit gebe. So kam es, dass Feridun Yazar seine Koffer erneut packte und sich noch einmal auf den Weg machte. Diesmal ging es nach Bötzingen, einem Dorf am Kaiserstuhl nahe Freiburg, und dieses Mal zog Yazar in ein Haus ein. Es war das Haus eines Mannes namens Klaus Zimmermann, der alle Räume an Gastarbeiter vermietet hatte. Es wohnten 8 weitere Gastarbeiter und die Vermieterfamilie darin. Die Fabrik stellte Plastikfilme und PVC her. Wieder ein Knochenjob bei hohen Temperaturen.
Als ich zur Bank gegangen bin, um mein erstes Gehalt abzuholen, überreichte mir der Bankangestellte 820 Mark. Ich war überrascht und fragte den Angestellten, ob er sich irre. Das war das Doppelte von dem, was ich vorher verdient hatte. Der Angestellte überprüfte alles und sagte mir, dass das mein Gehalt sei. Den Monat darauf habe ich 1200 Mark bekommen. Dann habe ich jemanden zum Übersetzen mitgenommen.
Nach 2 Jahren Arbeit in Deutschland ging Yazar wie geplant zurück in die Türkei, aber nur zum Urlaub. Und dieses Mal waren seine Koffer gefüllt mit Geschenken aus Almanya. Seine Familie ließ er noch einmal zurück in der Heimat und kam wieder nach Deutschland. In seinem 3. Jahr in der Fabrik in Bötzingen wurde er Meister. Er war ein aufgeweckter und fleißiger Mann, der durch Beobachten das Bedienen der Maschinen erlernt hatte. Es waren große, komplizierte Maschinen, die je nach Bestellung umprogrammiert werden mussten. Die Arbeiter mussten genau Protokoll führen, wie viel und was produziert wurde und welche Dichte die Plastikfolien hatten.
Wenn irgendwo eine Maschine ausfiel, setzten sie mich ein. Ich habe oft gehört, wie es dann hieß, schick den Ausländer. Ich hatte mich so gut eingelernt, dass ich die Dichte der Ware mit meinen Fingern abtasten konnte.
Yazar reicht mir eine Tablettenschachtel.
Das hier zum Beispiel hat eine Dichte von 250 Mm.
Der deutsche Traum schien sich zu erfüllen und Yazar holte seine Frau nach Deutschland. Der Sohn blieb in der Türkei bei den Großeltern. Als nun der zweite Sohn in Deutschland auf die Welt kam, wollte er seine Familie beisammen haben und den älteren Sohn auch nach Deutschland bringen. Es gab nur ein Problem, und zwar den Wohnraum. Die Yazars wohnten immer noch in einem Zimmer im Hause Zimmermann.
Das Zimmer war sehr klein und ich hatte erfahren, dass einer unserer Nachbarn ausziehen wollte. Wir wollten unseren Sohn aus der Türkei bringen. Also brauchten wir etwas Größeres und Ausländern hat man damals keine Wohnung vermietet. Wir fragten für dieses Zimmer an, aber unsere Nachbarn hatten verwandte Nachmieter im Sinn. Sie versuchten, den Vermieter zu beeinflussen. Dann habe ich eines Tages die Miete von 6 Monaten für dieses begehrte Zimmer überwiesen. Mein Vermieter war überrascht, als er davon erfuhr, aber letztendlich habe ich das Zimmer bekommen.
1972 war Familie Yazar endgültig vereint. Herr Yazar hatte durch seine Kollegen etwas Deutsch gelernt und die Kinder lernten es durch die Töchter der Vermieter.
Sprachkurse waren damals eine Seltenheit. Um einen Sprachkurs zu machen, hätte ich nach Hannover fahren müssen.
Das sah man damals nicht für erforderlich, denn man wollte ja sowieso nicht bleiben. Er hatte ja etwas Deutsch gelernt und konnte sich verständigen. Heute ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Deshalb führen wir das Interview auch auf Türkisch. Begriffe, die seine Arbeitswelt betreffen, werden trotzdem auf Deutsch benutzt. 1998 kündigte er und 7 Jahre später ging er in den Ruhestand. 44 Jahre ist es nun her, dass Yazar nach Deutschland kam. Seitdem hat sich einiges geändert. Die Firma Dr. Schupp, in der er anfangs arbeitete, heißt nun einfach nur Schupp und wird jetzt von der Tochter seines damaligen Chefs geführt. Die Firmeninhaber der Fabrik in Bötzing haben sich mehrmals geändert. Klaus Zimmermann ist vor einigen Jahren gestorben. Yazars Kinder sind ausgelernte Fachkräfte und seine Enkelkinder auf dem Weg dahin. Feridun Yazar selbst ist nicht mehr der junge und kerngesunde Mann von 1969. Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Bandscheibenvorfall und ein verkürzter Arm erinnern an die harte Arbeit von 44 Jahren. Yazar verbringt nun die Hälfte des Jahres in seiner Heimat der Türkei und die andere Hälfte in seinem Zuhause Deutschland. Wenn er nun hin und her pendelt, reicht der Koffer von damals lange nicht mehr aus. Da hilft nur noch ein vollgepackter Wagen. Rückblickend sagt Yazar heute:
Es war eine richtige Entscheidung herzukommen und wir haben auch nicht vor zu gehen.
Er kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Arbeiter ist er seit einigen Jahren nicht mehr und Gast schon lange nicht. Sie hörten eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Rahmen des Seminars Eine Geschichte Freiburgs in 20 Objekten unter der Leitung von Bernd Grewe und Matthias Baumann. Produktionsjahr 2013.